Der Gegenstandpunkt ist dieses politische Magazin, das da hinten am Büchertisch ausliegt. Der hat sich für heute Abend vorgenommen, und ein Artikel der neuen Ausgabe bezieht sich auch auf das Thema, ein paar Argumente zur Finanzkrise beizusteuern. Eine Krise, die sich jetzt aktuell ereignet. Eine Krise besonderer Art, denn man hört ja auf der einen Seite, dass das wirtschaftliche Wachstum in allen Ländern mehr oder weniger gut floriert. Die Umsätze von Betrieben laufen, Gewinne werden gemacht. Aber im Finanzgewerbe, da wo Banken, große Fonds ihr Geldgeschäft machen, da gibt es einen Milliardenkrach. Große Fonds brechen zusammen. In England stehen vor Banken Kundenschlangen, die ihre Einlagen zurückhaben wollen. Northern Rock und ähnliche Banken gehen darüber pleite. Und es sieht zunächst so aus, als sei das so ein hausinternes Problem, ein Krach im Finanzgewerbe. Ansonsten floriert das wirkliche Produzieren. Andererseits merkt man, dass es in der Öffentlichkeit so eine Sorge gibt. Eine Sorge, die sich fragt, ob nicht doch dieser Krach im Finanzgewerbe auf die Konjunktur durchschlägt. Große Zeitungen wie die FAZ berichten, ob und wie sehr die Spareinlagen von Leuten noch sicher sind, ob der Umsatz von Betrieben nicht doch demnächst zurückgeht, weil die Kunden keine Konsumentenkredite mehr bekommen und vielfach der Markt für Autos, Häuser sowieso, aber auch für den ganz normalen Tageskonsum kreditfinanziert wird, mit Plastikkarten eben. Und Unternehmen klagen darüber, dass sie von Banken, die in Zahlungsklemmen stecken, keine Kredite für neue Maschinen bekommen, sodass sie Arbeitsplätze abbauen oder fürchten, sie demnächst abbauen zu müssen. Löhne und ihre Höhe sind nicht mehr sicher. Kurzum, die öffentliche Sorge geht davon aus, dass der Krach, den man da im Finanzgewerbe ausgemacht hat, den ganzen Rest der Gesellschaft berührt. Von jedem Betrieb, der mit Kredit seine Produktion erweitert, bis hinunter zum Rentner, der seine Spareinlagen auf einer Sparkasse deponiert hat und damit seine Rente aufbessern will. Ob ein Rentner mit seiner Rente auskommt, ob der Mindestlohn, den künftig ein Postbote bezieht, seine Familie ernährt, das ist in dieser Gesellschaft deren Problem. Es geht niemandem etwas an, darum kümmert sich niemand. Das müssen die mit sich ausmachen. Wenn aber die Finanzwelt ein Problem damit hat, ihr Geld zu vermehren, dann berührt es den ganzen Rest der Gesellschaft. Davon hängen alle anderen ab. Das ist nicht nur so eine öffentlich übertriebene Sorge, vielleicht sogar am Ende ein Ammenmärchen. Das ist die Wahrheit. Es ist so. Vom Gelingen dieser manchmal sogenannten hochspekulativen Geschäfte im Casino-Kapitalismus, davon hängt in der Tat ab, was aus der Autoproduktion, der landwirtschaftlichen Produktion und den Spareinlagen von Arbeitnehmern und Rentnern wird. Das ist so, und der Staat, der diese Wirtschaft hütet, der anerkennt das auch. Und er springt sogar denen, die jetzt im Finanzgewerbe ihre Probleme haben mit ihren Geldgeschäften, auf eine Art bei, wie das kein anderer Bürger, der in Problemen steckt, je erfährt. Es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten für ihre Kinder, die Schulspeisung zu bezahlen, wenn sie Hartz-IV-Empfänger sind. Es gibt eine Diskussion, die sagt, eine Aufsteckung von Hartz-IV kommt nicht in Frage, das vertragen die öffentlichen Kassen nicht. Die Kassen sind leer. Wenn aber das Finanzgewerbe bei seinem Geldgeschäft nicht mehr reüssiert, dann schafft es die Europäische Zentralbank innerhalb von 2 Wochen 450 Milliarden Euro Geld in den Markt zu werfen, Banken zu leihen, damit sie aus ihrer Zahlungsklemme herauskommen. Das führt mich auf 2 Fragen. Die eine ist die, worin besteht eigentlich dieser Finanzkrach, der Banken in die Pleite treibt, große Fonds zum Bankrott führt? Und worin besteht eigentlich der Wert dieser innovativen Finanzprodukte, wenn er sich über Nacht in Luft auflösen kann? Und die andere Frage, warum ist dieses Gewerbe, diese Finanzwelt, dem Staat, überhaupt der ganzen Gesellschaft so wichtig, dass dafür so viel Geld, 450 Milliarden Euro, der Zentralbank locker gemacht wird? Das will ich in 3 Kapiteln behandeln. Ein erstes wirft einen kurzen Blick auf das Kerngeschäft der Bank, den Kredit, den Geldverleih. Dann in einem zweiten Abschnitt möchte ich ein bisschen erläutern, wie das Finanzgewerbe der höheren Art funktioniert. Das Finanzgewerbe, das sich nicht mehr mit Krediten, sondern mit Kreditderivaten, mit diesen modernen Papieren abgibt, die jetzt in die Schlagzeilen geraten sind. ABS, Asset-Backed Securities, was sind Kreditverbriefungen? Und dann möchte ich in einem dritten Punkt erläutern, worin die staatliche Antwort auf diese Krise besteht. Zunächst also zum Bankgewerbe und dem klassischen Kerngeschäft. In dieser Welt, das ist kein Geheimnis, ist alles Produzieren und Verkaufen darauf gerichtet, Geld zu vermehren, das die Betriebe vorgeschossen haben. Das Finanzgewerbe, Banken, Fonds und so weiter, hat genau dasselbe Ziel. Auch die wollen ihr Geld vermehren, aber ohne den Umweg über die Erarbeitung von Waren, aus deren Verkauf man dann erst noch Geldüberschüsse erzielen muss. Das Finanzgewerbe macht aus Geld mehr Geld. Wie geht das? Es gibt eine alte, berühmte Werbung, ich glaube der Deutschen Bank, die da gesagt hat, lassen Sie Ihr Geld arbeiten. Seien Sie nicht dumm. Wie funktioniert das? Das Geld für sich, davon kann sich ja jeder daheim überzeugen. Das wird wohl die Leistung nicht erbringen, dass wenn man 200er über Nacht in dasselbe Portemonnaie legt, am nächsten Morgen 300er geschaffen hat. Wie macht man also aus Geld mehr Geld? Die Bank tut es auf folgende elementare Weise. Lass mal die Tür zu. Nach der einen Seite hin zentralisiert die Bank bei sich Rücklagen der Gesellschaft. Ersparnisse von Leuten, die ihr Gehalt empfangen, aber nicht auf einen Schlag verbrauchen. Genauso wie Rückflüsse bei Industrieunternehmen, die ihre Maschineninvestitionen stückchenweise zurückbekommen aus dem Warenverkauf, aktuell aber nicht brauchen für die Neuinvestition. So etwas wird heute bei einer Bank deponiert auf einem Konto. Die Bank, die dafür auch einen Zins entrichtet an ihre Kundschaft, die betreibt auf dieser Basis, dass sie das Geld der Gesellschaft bei sich versammelt hat, ein Geschäft eigener Art. Sie gibt auf diese Gelder, die sie bei sich hat, Kredite aus an alle die, die einen brauchen. Sie verleiht Geld und schafft es, dieses Geld dadurch zu vermehren, dass sie sich damit einklingt in die Geldvermehrung, die durch Arbeit an anderer Stelle gemacht wird. Sie selber wendet keine Arbeit auf. Sie investiert das Geld nicht in Maschinen und Arbeiter. Sie verleiht es und klingt sich damit in eine Produktion ein von Unternehmungen, die Waren erarbeiten lassen, aus dem Verkauf Gelderlöse zielen und aus diesen Gelderlösen muss an die Bank ein Zins nebst Tilgung für das Verliehene zurückgezahlt werden. Damit hat die Bank aus dem Verleih von Geld, ohne selber einen weiteren Handschlag zu tun, mehr Geld machen lassen, muss man sagen. Und da der Zweck der Bank die Vermehrung ihres Geldes ist, durch das Verleihgeschäft Kredit zu geben, nimmt sie dafür alles mit, was dafür taugt. Es werden Kredite nicht nur gegeben an große Unternehmen, die damit in neue Produktionsinstrumente investieren. Es werden auch Kredite gegeben an Hausbauer oder Käufer, wie die Hypothekenkredite, von denen jetzt die Rede ist. Es werden auch Konsumentenkredite vergeben, wo der kleine Mann, der sich einen Farbfernseher kauft, einen Bankkredit nimmt und den muss er dann bezahlen, tilgen und verzinsen aus seinem Gehalt. Das tun die Banken. Und sie tun es auf eine Art, die ihr Geschäft sehr, sehr emanzipiert von den vorhandenen Geldvermögen, die sie in der Gesellschaft eingesammelt hat. Eine Bank verfährt nämlich nicht so, dass sie einen Batzen Geld hat, diesen Batzen ausleiht, dann darauf wartet, dass der Unternehmer mit diesem Batzen Geld Waren hergestellt hat, sie verkauft und dann seinen Kredit abstottert und die Zinsen dazu, sodass sich im Verlaufe eines Jahres oder mehrere Jahre am Ende die Kreditsumme, die verliehen war, zuzüglich der Zinsen, bei der Bank wieder einfindet, dann wäre ein mit Kredit gestiftetes Geschäft zu einem erfolgreichen Abschluss gekommen und die Bank hätte aus diesem Geschäft ihr Vermögen zurück sowie den Zins. So verfährt keine Bank, sondern die Banken stellen sich auf den Standpunkt, dass von ihnen verliehene Geld insofern es von einem Unternehmen verzinst, bedient wird. Die offene Forderung also ist so gut wie ein Vermögen. Warum? Weil es regelmäßig, so wie vertraglich vereinbart, Zinsen abwirft. Banken buchen deswegen auch den Kredit, den sie weggeben, in ihrer Buchführung auf der Seite Aktiva. Das ist was Gutes. Und weil sie die offenen Forderungen, die noch gar nicht zurückgeflossen sind, die aber bedient werden, wie ihr Vermögen behandelt, gibt sie auf dieses so definierte Vermögen, den nächsten Kredit aus. Und so fort. Sodass sich am Ende, das kann man in jeder Bankbilanz nachlesen, das Kreditvolumen, das eine Bank ausgibt, stellt es euch einfach vor in Gestalt von Schecks, die sie auf sich ausgibt und an das Publikum weiterreicht. Dass dieses Kreditvolumen, das sie herausleiht, ein Vielfaches dessen ist, was sie ihr eigenes Kapital nennt. Diese beiden Größen trennen sich so rasant, dass der Staat, der dem beiwohnt, sich auf den Standpunkt stellt, um eine gewisse Solidität zu wahren, muss man hier Grenzen ziehen. Er bindet Banken daran, dass sie das Eigenkapital, das sie haben, nicht um das 18-fache übersteigen dürfen beim Kredit. So verfahren Banken. Und wer es noch nicht gewusst hat, hätte es neulich Abend erfahren können, als der größte Banker der Nation, der Herr Ackermann, bei Maybrit Illner zu Gast war. Die hat ihn nämlich gefragt, was eigentlich angesichts der jetzt um sich greifenden Krise das größte Kapital der Banken ist. Daraufhin hat er gesagt, das Vertrauen der Kunden. Denn wenn die Kunden nicht mehr vertrauen und ihr Geld von der Bank abholen wollen, ist die Bank pleite. Das ist eine interessante Auskunft. Der Mann gibt ja immerhin damit zu, das Bankgeschäft funktioniert nicht so, wie sich das manch einer vielleicht vorstellt, dass Kunden einen Batzen Geld in die Bank legen, dort liegt der Batzen, die Bank macht aus diesem Batzen mehr, sodass ein zweiter Batzen daneben liegt, sodass es auch kein Problem gäbe, wenn die Kundschaft antritt, auch wenn sie alle gleichzeitig ihr gesamtes Geld abheben wollen, das Geld auch zu empfangen. Wer sagt, wenn die Kunden alle auf einen Schlag das, was die Banken in Umlauf gesetzt haben an Zahlungsversprechen, in wirkliches Geld übersetzen muss, dann können sie das nie. Dann wäre sie pleite, so wie jetzt Northern Rock in England. Ja, das ist kein Wunder. Wenn das, was die Bank an Schuldverschreibungen auf sich, sei es in Form eines Dispo-Kredits, sei es in Form eines Schecks, den sie herausgibt, wenn sie das in einem Maße in Umlauf setzt, um daraus ein Geldgeschäft zu machen, wo sich dieses Kreditvolumen um ein Vielfaches von dem wirklich vorhandenen Barschatz unterscheidet, ja, dann kann eben auch die Einlösung all dieser Zahlungsversprechen nicht geleistet werden aus dem, was es an Bargeld wirklich gibt, bei einer Bank.